Testament, im zweiten Buch Mose, im Kapitel 20. Es sind die 10 Gebote. Es ist nicht der Text, über den Herr Holthaus gleich zu uns predigen wird, aber er nimmt Bezug auf zumindest die ersten beiden Gebote in dem, was er sagen wird. Also, 2. Mose 20, die Verse 1 bis 19. Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, auch nicht in Gestalt eines Abbilds von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann bestrafe ich dafür auch seine Kinder, sogar noch seine Enkel und Urenkel. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann werde ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue erweisen, und das bis in die 1000. Generation. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Halte den Ruhetag in Ehren, den 7. Tag der Woche. Es ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am 7. Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den 7. Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Du sollst nichts von dem für dich haben wollen, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus, noch seine Frau, noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel, noch irgendetwas anderes, was ihm gehört.
Ja, ich freue mich, heute Morgen das erste Mal bei Ihnen sein zu dürfen. Der Jörg Birnstiel hatte mich schon mal so vor 2 Jahren angefragt, als ich in Zürich war. Ich sollte doch mal hier vorbeikommen und die Predigt halten. Das ging leider damals nicht. Aber jetzt war ich gestern Abend wieder zu einem Vortrag hier in Zürich und da habe ich dann gesagt, jetzt will ich mal sehen, wo der Jörg hier zu Hause ist. Wir kennen uns ja schon aus alten Studienzeiten, also aus der guten alten Zeit, hätte ich fast gesagt, vor, ja, wie lange ist das her? Fast 20 Jahre, Jörg, ist das her. Und das war unsere beste Zeit, das muss man klar sagen, war eine sehr schöne Zeit im Studium. Und wenn jemand mal so ein paar alte Geschichten über den Prediger dieser Gemeinde haben möchte, dann soll er hinterher zu mir kommen, ich kann da ganz viel erzählen. Aber war damals schon eine gute Zeit. Ja, ich soll herzlich grüßen von der Freien Theologischen Akademie in Gießen, wo ich tätig bin. Gießen liegt, für die, die das nicht wissen, so etwa 70 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Also für Schweizer ist das schon fast am Nordpol, ja. Das gebe ich zu. Aber trotzdem kommen ja ab und zu auch mal Schweizer zu uns, auch aus der Gemeinde hier. Ein Sohn von Symmangs studiert bei uns. Olivier Declou ist vielleicht auch manchen bekannt hier in der Gemeinde. Schickt uns ruhig jedes Jahr ein paar Leute hoch zu uns. Das ist eine gute Sache. Und ich hoffe, dass die dann auch wieder zurückkommen in die Schweiz und nicht in Deutschland irgendwo hängen bleiben. Ich möchte heute mit euch zusammen über ein Thema nachdenken, wo man sagen könnte, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Nämlich über die Frage, wer ist eigentlich Gott? Da könnte man ja schon sagen, das ist doch für Christen eine völlig selbstverständliche Angelegenheit. Wir wissen doch alle, wie Gott ist und wer Gott eigentlich ist. Das ist ja so eigentlich die Ursprungsfrage jeder Religion. Wer ist eigentlich Gott? Und doch ist die Frage heute längst nicht mehr so klar wie noch vor vielen Jahren. In Deutschland und in der Schweiz, ich denke, das ist identisch, wissen viele Menschen nicht mehr, wie Gott eigentlich ist und wer Gott eigentlich ist. Und deswegen wird die Gottesfrage wieder aktuell. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wer ist eigentlich Gott? Wie viele Götter gibt es eigentlich? Und was macht den wahren Gott eigentlich aus? Wenn wir in die Bibel schauen, um diese Frage zu behandeln, dann werden wir feststellen, dass die Gottesfrage in erster Linie im Alten Testament beantwortet wird. Weniger im Neuen Testament, da geht es ja um die Frage, wer ist Jesus? Aber im Alten Testament haben wir sehr viele Begebenheiten und Geschichten, wo es um Gott geht. Um die Frage, wie Gott ist. Und vor allen Dingen haben wir viele Geschichten, wo wir merken, dass Gott auch Konkurrenz hat. Es gibt nämlich auch andere Götter. Und deswegen glaube ich, dass das Alte Testament heute wieder sehr aktuell wird. Und dass wir mehr auch wieder uns mit dem Alten Testament beschäftigen sollten als Christen, weil diese Dinge heute in unserer Zeit wieder relevant werden. Mir tut das manchmal leid, dass ich merke das auch bei mir in der Gemeinde in Gießen, dass wir doch zu über 90% Predigten hören über das Neue Testament oder aus dem Neuen Testament. Ich weiß nicht, wie das hier ist, wahrscheinlich alles besser hier bei euch, aber ich merke das sehr stark, dass das Alte Testament mehr und mehr ein unbekanntes Buch wird bei Christen. Das halte ich für fatal, denn man muss ja zunächst mal sehen, der größte Teil der Bibel ist das Alte Testament. Und das ist nicht unwichtig, wir können das Neue nur verstehen durch das Alte. Und gerade aktuell, diese Fragen der verschiedenen Götter, das sind Geschichten aus dem Alten Testament. Und eine davon möchte ich uns lesen, die steht im ersten Buch Samuel, eine kuriose Geschichte in Kapitel 5. Ich lese die Verse 1 bis 5. 1. Samuel 5. Als die Philister die Bundeslade weggenommen hatten, brachten sie die Bundeslade von Eben-Ezer nach Aschdod. Und die Philister nahmen die Bundeslade und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon auf. Und als die Aschdoditer am nächsten Tage früh aufstanden und in das Haus des Gottes Götzen Dagons kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder auf seinen Ort. Und als sie sich am Morgen des nächsten Tages früh aufmachten, siehe, da lag Dagon wieder auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und zwar lagen der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in das Haus Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf den heutigen Tag. Das ist so eine typische Göttergeschichte des Alten Testamentes. Da gibt es zwei konkurrierende Götter. Jahwe, den Gott Israels, auf der einen Seite und der Götze Dagon, ein Gott der Philister, auf der anderen Seite. Und ich glaube tatsächlich, dass solche Geschichten auch im 21. Jahrhundert wieder hochaktuell sind. Schauen wir uns erstmal an, in welcher Zeit diese Geschichte spielt. Das ist ja über 3000 Jahre her. Das war im 11. Jahrhundert vor Christus. Und es war eigentlich in Israel eine Zeit, wo man zurückschauen konnte auf eine gesegnete Vergangenheit. So will ich das mal nennen. Weil es war ja noch gar nicht so lange her, dass Israel aus Ägypten ausgezogen war. Die hatten ja Wunder Gottes erlebt. Da hatte sich das Meer geteilt und das Volk zog durch. Da hatten sie in einer 40-jährigen Wüstenwanderung jeden Tag von Gott zu essen bekommen, Manna und Wachteln. Da hatten sie Gott erlebt bei der Eroberung des Landes Kanaan, als man durch Kriege gegen die Völker in Kanaan siegreich waren und das Land eroberte. Also man könnte sagen, dieser Text ist in einer Zeit geschrieben, wo Israel in den Jahrhunderten vorher den besonderen Segen Gottes erfahren hatte. Und ich glaube, dass das auch von uns gesagt werden kann, was die Schweiz und was Deutschland angeht. Wenn wir uns mal die letzten Jahrhunderte anschauen, bei all dem Schwierigen, was es auch in der Geschichte gab, war es doch eine Periode, wo Gott gesegnet hat. Mit materiellen Reichtümern, aber auch mit geistlichem Segen. Wenn ich mal denke an die Zeit der Reformation, wir sind ja hier in Zürich, ich bin Kirchengeschichtler und interessiere mich dann immer auch so ein bisschen für die Stadtgeschichte. Und wenn ich nach Zürich komme, denke ich natürlich als erstes an Zwingli, an die Reformation. Das ging ja hier los. Das war ja nicht nur etwas, was in Deutschland nun groß geworden ist, sondern die Schweiz ist Kernland der Reformation. Das heißt, die Schweiz ist Kernland des evangelischen Glaubens. Wenn man Calvin noch dazu nimmt, dann später in Genf. Ja, gibt es denn ein protestantischeres Urland, will ich mal sagen, als die Schweiz? Natürlich will ich jetzt nicht Deutschland vorne weglassen. Es gab ja auch noch Martin Luther, den dürfen wir nicht vergessen bei der Sache. Aber trotzdem, Gott hat auch in diesem Land, in dieser Stadt, viel Segen geschenkt in den vergangenen Jahrhunderten, auch im Glauben. Oder wenn ich an die Erweckungsbewegungen denke, auch in Zürich gab es Erweckungsprediger. Ich denke an einen großen, berühmten Mann namens Lavater, der auch in Zürich einen großen Einfluss hatte, wo viele Menschen zum Glauben gekommen sind, an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert, wo die Gemeinden voll waren, wo die Menschen Gott suchten. Aber ich denke auch daran, dass Gott uns, auch hier besonders in der Schweiz, viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte geschenkt hat, ohne große Kriege, ohne großen Streit, mit viel, viel Segen, auch im materiellen Bereich, das ist auch Segen Gottes. Also zurückschauend kann man sagen, war es ähnlich wie damals. Man hatte Gott erlebt, man hatte Gott erfahren, man konnte dankbar sein für die Geschichte. Aber wenige Generationen später, und das ist noch nicht lange her gewesen, dass Israel diese Segensgeschichte erlebt hat, wenige Generationen später kommen wir hier nun zu einem Kapitel, wo das Volk Gottes, Israel, den tiefsten Stand und tiefsten Fall erlebt hat, den ein Gottesvolk überhaupt durchmachen kann. Denn dieses Volk, das lesen wir vorher in den Kapiteln, hatte den lebendigen Gott vergessen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie ein Volk wie Israel, was also spürbar Wunder Gottes erlebt hatte, Segensgeschichte Gottes erlebt hat, innerhalb von wenigen Generationen an einem Punkt angekommen ist, wo die Leute nicht einmal mehr wissen, wer der lebendige Gott ist. Das ist ganz erstaunlich. Wir lesen das vorher schon im Buch Richter, was eigentlich zeitlich davor liegt, wie es immer wieder zu einem Abfall kommt. Und doch schenkt Gott dann in seiner Gnade wieder einen Propheten oder einen mutigen Menschen, der das Volk zurückbringt auf den richtigen Weg. Also immer so ein Auf und Ab. Und das ging eigentlich über viele Jahrzehnte so im Volk. Aber den tiefsten Punkt hatte das Volk erreicht am Anfang des 1. Samuel-Buches in diesem Kapitel. Das ging so weit, dass sogar die Führer des Volkes abgefallen waren von Gott. Da gab es die Söhne des Priesters, die hießen Hophni und Pinhas, etwas eigentümliche Namen, Aber von denen wird gesagt, dass sie als Führer des Volkes sogar sich versündigten am heiligsten, was es damals in Israel gab. Und das war das Opfer. Sie nahmen mehr vom Opfer, schoben so einiges beiseite. Ja, das waren so quasi die finanziellen Betrüger des 11. Jahrhunderts vor Christus. Die haben von diesen ganzen Opfergaben, haben die erstmal für sich was beiseite genommen. Und dann heißt es vorher im Kapitel 2, dass sie sogar hurten während des Opfers, Schande trieben. Das heißt, man kann sagen, dass damals die Führungselite des Volkes korrupt war. Und das im geistlichen Bereich. Wenn wir uns das mal hier genauer anschauen, auch was mit dem Götzen damals los war. Das ist ja Folgendes. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen, dass Israel im Kampf gegen die Philister dann eine große Niederlage einstecken musste. Da kam die Bundeslade in einen Götzentempel, den Tempel des Dagon. Wir wissen von diesem Götzen Dagon eigentlich relativ viel aus den Ausgrabungen, die man gemacht hat im alten Orient in der Antike. Man hat in der Antike ganz viele Tempel des Dagon gefunden. Nicht nur in Ashdod, das ist die Stadt, um die es hier geht, sondern auch an vielen anderen Orten in der Antike gab es Dagon-Tempel. Man kann eigentlich sagen, Dagon, dieser Götze, war der große Gegenspieler von Jahwe, dem Gott Israels. Die große Konkurrenz. Dagon war so bekannt, dass selbst in Israel, in einer Stadt Israels, wir heute noch die Reste eines Dagon-Tempels haben. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Israel war. Wenn ihr mal nach Israel kommt, werdet ihr garantiert auch auf so einer Rundreise in eine Stadt kommen, die heißt Beit She'an. Die liegt so ein bisschen südlich vom See Genezareth. Da ist eine große Ausgrabung gemacht worden, mitten in Israel. Und da gibt es noch die Reste eines Dagon-Tempels. Also mitten in Israel, mitten im Volk Gottes, wurde Dagon auch angebetet. Und in vielen anderen Metropolen finden wir diese ausgegrabenen Tempel. Wir wissen von Dagon auch aus antiken Quellen, dass er ein Fruchtbarkeitsgott war. Fruchtbarkeitsgötter waren zuständig für die Ernte, für den Ertrag des Feldes. Und das waren die wichtigsten Götter der Antike, denn das war ja eine Agrargesellschaft. Das waren ja Bauern, würde man sagen. Und deswegen hatten alle Menschen diese Götzen angebetet, weil jeder war auch natürlich darauf aus, dass sein Feld fruchtbar war. Wenn ich das mal auf heute übertrage, der Götze Dagon damals war eigentlich der Gott des Reichtums und der Gott des Materialismus. Es war der Gott des Geldes und damit der wichtigste Gott damals wie auch heute. Man hat übrigens Dagon-Statuen, Götzenbilder auch ausgegraben. Und jetzt muss man sich gleich vorstellen, diese Götzenbilder, das waren nicht so kleine Figürchen, die man sich irgendwo in die Vitrine stellte, sondern die hatten meist eine Höhe von so 2 bis 3 Metern aus Stein gemeißelte Götzenstatuen. So muss man sich den Dagon vorstellen. Und wir wissen nicht nur aus diesem Text, dass Dagon-Statuen einen Kopf hatten, einen menschlichen Kopf, Hände, und in der Regel hatten sie sehr viele Brüste als Zeichen der Fruchtbarkeit, als Zeichen des Auskommens, als Zeichen des Materialismus. Das ist der große Gegenspieler Gottes gewesen im 11. Jahrhundert vor Christus. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht denn das bei uns heute aus? In unserer Zeit? Also ich vermute mal, dass niemand heute in Zürich noch den Dagon anbetet. Also es würde mich etwas wundern. Aber die Frage ist ja, ob wir nicht heute im 21. Jahrhundert nicht auch unsere Götter haben. Die sehen vielleicht ein bisschen anders aus als die Götzen damals. Aber ich habe den Eindruck, sie sind noch genauso real wie vor 3000 Jahren. Ich möchte mal ein paar Beispiele geben. Ich hoffe, dass diese Beispiele auch so für die Schweiz gelten. Was mir in Deutschland auffällt, ist, die Deutschen haben einen Götzen, dafür sind die Deutschen sehr berühmt. Und zwar ist das der Götze Gesundheit. Das ist ein ganz anderer Götze als so ein Dagon. Aber wir Deutschen sind Weltmeister in der Ausgabe für Medikamente, für Krankenkassen und so. Und ich glaube, in der Schweiz, ihr seid auf dem Weg auch dahin. Ja? Weil die Gesundheit den Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und es kann Götze sein. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so in der Schweiz habt, wenn man so in Deutschland über 40 ist und hat Geburtstag, dann bekommt man schon so die ersten Karten zum Geburtstag. Da steht dann drauf, das Wichtigste ist doch die Gesundheit. Ich weiß, kennt ihr das? Gibt's hier nicht. Ihr seid sowieso alle gesund wahrscheinlich, deswegen braucht ihr sowas nicht. Aber das ist ganz typisch. Also wenn man so eine Karte bekommt, weiß man übrigens, dass man alt geworden ist. Und die hat mir mein Bruder geschickt, als ich 40 wurde. Ja, also, und dann schrieb er noch darunter, endlich bist du so alt, wie du schon lange aussiehst. Das fand ich natürlich auch ein dickes Ding, ja? Also, lassen wir das. Aber wir geben heute unglaublich viel Geld aus für unsere Fitness. Ich will das mal ein bisschen polemisch, lakonisch so sagen. Früher waren die höchsten Gebäude in den Städten die Kirchen. Es durfte kein Gebäude in einer Stadt höher sein als der Kirchturm. Ich weiß nicht, wie das hier in Zürich ist, aber ich vermute, es gibt ein paar Häuser, die höher sind als der Kirchturm hier, der Kirchen. Heute sind die höchsten Gebäude in unseren Städten die Banken und die Krankenhäuser. Also bei uns in Deutschland, wir haben Krankenhäuser, die haben eine Höhe des Unglücks. Und manchmal sieht man an solchen plastischen Dingen, was den Menschen wichtig ist. Ich hoffe, es sind keine Ärzte unter uns, aber der Arzt hat heute Kultstatus. Es gibt bei uns in Deutschland so immer so Statistiken, welche sind die vertrauensvollsten und wichtigsten Menschen in einer Gesellschaft. Früher waren das die Prediger, die standen ganz oben, Pfarrer, ja, höchstes Ansehen. Ja. Und dann kamen meist so die Polizisten noch oder sowas und so und dann irgendwas Politiker und alles Mögliche. Und heute ist es genau umgekehrt. In Deutschland sind die vertrauensvollsten und wichtigsten Leute die Ärzte. Und ich weiß nicht, im Krankenhaus kann man das ja beobachten, wenn Visite ist vom Arzt, ja. Das ist ja wie so eine Prozession in der katholischen Kirche, ja. Da geht einer voran und hinten dran kommen dann die Ministranten mit so einem Wägelchen, das ist die Monstranze drin, das ist die Krankenakte und so, ja. Ich will damit deutlich machen, also ich hoffe, es sind keine Ärzte unter uns hier, ja. Anwesende ausgenommen, ja. Aber das ist den Menschen von heute oft das Wichtigste. Nun sage ich nicht, dass Gesundheit etwas Unwichtiges ist, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt mittlerweile Menschen, die sagen, wir haben ein Recht auf Gesundheit. Es gibt sogar Menschen, die in Deutschland eine Initiative gestartet haben, dass das Recht auf Gesundheit ins Grundgesetz aufgenommen werden soll. Ja? Gibt es ein Recht auf Gesundheit? Oder anders ausgedrückt, warum können wir nicht mehr mit Krankheit umgehen? Ich merke das auch in christlichen Kreisen, es ist sehr schwierig, es mit Krankheit umzugehen. Ich weiß nicht, wer von euch in einem Fitnessstudio ist. Sowas soll es ja in Zürich auch geben. Ich bin in so einem Ding drin, aber ich muss natürlich gleich zur Rechtfertigung sagen, nur weil mein Arzt mir das verschrieben hat, ja. Weil ich sitze so viel am Schreibtisch und deswegen soll ich in so ein Fitnessstudio gehen und soll da mein Rückentraining machen. Nicht, dass ihr einen falschen Eindruck bekommt, ja. Aber ich beobachte gerne Menschen auch in so einem Fitnessstudio. Und das ist ja so ein Stück, man spricht heute ja nicht von Religion, sondern von Kult. Da sind Leute tatsächlich im Fitnessstudio, wenn ich mich mit denen unterhalte, die erzählen mir, dass sie 4 bis 5 Mal in der Woche im Fitnessstudio sind. Und da wird der ganze Körper richtig in Schwung gebracht. Und das Wichtigste, was ihnen ist, ist einfach, dass sie körperlich fit sind, wie man so schön sagt. Und wenn man das im Exzess betreibt, ist das ein Stück Religion. Es ist der Glaube an meine Gesundheit und der Glaube an meine athletische Figur. Dahinter steckt ein Schönheitsideal auch. Und so quält man sich auf den Matten der Fitnesszentren unserer Zeit und fällt vor dem eigenen Körper und der Laufmaschine auf die Knie, weil es ein Götze geworden ist. Damit will ich uns deutlich machen, die Götter unserer Zeit sehen ganz anders aus als die Götter damals. Aber sie sind immer noch da. Wir Deutschen sind ja ein verrücktes Volk, wir haben nämlich noch einen anderen Götzen, dafür sind wir weltbekannt, das ist das Auto. Also man darf mit den Deutschen nie streiten über Autos, das ist sehr gefährlich. Ich meine, mit dem Deutschen sollte man sowieso nicht streiten, das wisst ihr, aber das Thema Auto ist ein Heiligtum für die Deutschen. Und natürlich eine deutsche Marke. Jetzt, ich rede jetzt nicht über ein Toyota oder so, ja. Also ich rede über ein richtig deutsches Auto. Ich war vorletzte Woche mit einem Mann zusammen, der hatte sich gerade ein Auto für 300.000 Euro gekauft. Das ist für euch kein Problem, weil ihr wahrscheinlich auch solche Autos fahrt hier in Zürich, nehme ich an. Aber da dachte ich auch, für 300.000 Euro, also war ein tolles Auto. Ja, kam aus Baden-Württemberg, um nicht mehr zu sagen. War ein richtig tolles Auto. Und ich vermute mal, dass er jeden Samstag vor dem Kühlergrill kniet, um den Kühlergrill zu polieren, damit er schön sauber ist. Das kann eine Religion werden. Was ich auch merke, ist, das ist ja eine Altersfrage, dass bei jüngeren Leuten häufig es einen anderen Götzen gibt. Das kann der Sport sein. Ich hatte die zweifelhafte Ehre, mal vor einigen Jahren mit einem Fußballfan zu sprechen von Schalke 04. Ich weiß nicht, kennt ihr Schalke 04? Das ist ein deutscher Fußballverein. Aber ich dachte bis dahin auch, das sei ein Fußballverein und musste aber feststellen, das ist überhaupt kein Fußballverein, als ich mit ihm sprach, sondern das war für den eine Religion. Der hatte Bettwäsche von Schalke 04. Der schlief in Bettwäsche mit dem Emblem von Schalke 04. Der hatte Kleidung mit dem Emblem von Schalke 04. Der träumte von Schalke 04. Der war jedes Wochenende unterwegs zu den Spielen von Schalke 04. Der hat Tausende von Euro jedes Jahr ausgegeben für Schalke 04. Und da hat der Kerl, ich habe mir so eine Stunde mit ihm unterhalten, mal vorgesungen, wie man im Stadion von Schalke 04 als im Fanblock die Mannschaft anfeuert. In jedem zweiten Schlachtruf kam Halleluja vor. Dieser Moment mal, Halleluja, das singe ich auch immer sonntags in der Gemeinde. Nein, nein, Halleluja, Halleluja, Schalke 04. Wir glauben an dich, Schalke 04. Die haben in diesem Stadion in Gelsenkirchen sogar eine Kapelle, eine eigene Kapelle für Schalke 04. Das ist mehr als ein Fußballverein, das ist eine Religion. Und vieles von dem, was ihr mir sagte, dachte ich, Mensch, wenn wir in unserer Gemeinde mal so zusammenhalten würden, um des Zieles willen, wie die bei Schalke 04, vielleicht sähe es in unserer Gemeinde besser aus, als es aussieht. Die helfen sich untereinander im Fanclub, finanziell, wenn da Schwierigkeiten sind. Die bauen sich gegenseitig die Häuser im Fanclub von Schalke 04. Das ist eine verschworene Gemeinschaft. Da können wir uns vielleicht noch eine Scheibe von abschneiden für unsere Gemeinden. Es gibt ganz andere Götter. Ich denke mal an eine andere Sache. Vor 2 Jahren gab es das 100-jährige Jubiläum einer berühmten Motorradfirma. Das ist die Firma Harley-Davidson. Und ich dachte auch bis dahin, eine Harley-Davidson sei eigentlich ein ganz normales Motorrad, aber ist es nicht. Da sah ich nämlich im Fernsehen ein Interview mit dem amerikanischen Chef von Harley-Davidson und der Mann sagte ins Mikrofon hinein, Harley-Davidson ist kein Motorrad, sondern Harley-Davidson ist ein Lebensstil. Und das stimmt. Da habe ich mal ein bisschen erkundigt. Es gibt überall so Fanclubs vom Harley-Davidson. Es gibt so eine richtige Fangemeinde. Und die treffen sich mehrmals im Jahr, über das ganze Wochenende. Und die leben für ihr Motorrad. Und da werden Dinge an das Motorrad dran gebaut, individuell. Das ist für die ein Kult, wie man sagt. Lebensinhalt. Das Wichtigste, was es gibt. Und man könnte jetzt diese Liste von Beispielen endlos fortsetzen. Und das ist in der Schweiz, denke ich, nicht anders als in Deutschland. Die Menschen hängen ihr Herz heute an sichtbare, an materielle Dinge. Der Glaube an das Übernatürliche hat sich verändert. Denn das Übernatürliche ist heute Lebenshilfe. Die Menschen interessieren sich nicht mehr für den Himmel, sondern sie interessieren sich viel mehr für die Erde. Sie wollen hier und jetzt den Himmel auf Erden haben, sie können nicht mehr warten. Wir sind nämlich alle eine ungeduldige Gesellschaft geworden. Wir wollen, dass es uns hier im Hier und Jetzt gut geht und nicht erst im Jenseits. Und die modernen Götter sind sehr irdische Götter und sehr materielle Götter. Und vielleicht können wir heute Morgen mal nachdenken, auch Christen unter uns, was sind denn unsere heimlichen Götter, unsere heimlichen Götzen, die wir haben? Denn auch Christen haben Götzen. Das kann vielleicht der Götze sein des Erfolges im Beruf. Das gibt es auch bei Christen. Das kann vielleicht auch der fromme Götze sein, die eigene Leistung im frommen Bereich. Ich habe auch Gemeinden erlebt, das ist sicherlich bei euch anders, aber es gibt Gemeinden, die vergötzen ihre Pastoren. Die sind so beeinflusst und so beeindruckt von Pastoren, dass die Prediger und Pastoren nie hinterfragen oder nie kritisieren. Das ist alles pures Evangelium, was der Pastor sagt. Das ist alles die absolute Wahrheit. Da wird überhaupt nicht mal geprüft. Auch das kann ein Götze sein. Die Familie kann zum Götzen werden. Also jeder soll da sich selber prüfen. Denn ich glaube, wir sind kein Stück besser als die Leute vor 3000 Jahren. Und ich merke auch, je mehr die Menschen heute den wahren Gott vergessen, desto mehr schauen die kleinen Götzen um die Ecke. Denn der Mensch braucht Gott. Und wenn er den wahren Gott nicht findet, dann sucht er sich Götter ganz woanders. Und das sehen wir eben auch in unserem Text. Die Folgen damals übrigens des Götzendienstes waren, dass Israel im Kampf gegen die Philister, die Feinde, zunächst einmal zwei große Niederlagen einstecken musste. Kapitel vorher lesen wir, da gab es eine Schlacht gegen die Philister und da sind 4000 Menschen gefallen. Und da gab es eine zweite Schlacht gegen die Philister und da sind sogar 30.000 Soldaten gefallen. Das heißt, der Abfall von Gott hat auch immer Auswirkungen in unserem alltäglichen Leben. Und nachdem diese beiden Niederlagen gegen die Philister in Kapitel 4 beschrieben werden, dann heißt es sogar, dass die Frau eines dieser Söhne des Priesters ein Kind zur Welt bringt. Und dieses Kind hat einen ganz signifikanten Namen. Weiß nicht, wer das weiß. Bibelkenner unter uns wird es ja geben. Dieses Kind bekommt den Namen Ikabod. Und dieser Begriff bedeutet so viel wie die Herrlichkeit Gottes ist weg. Das muss man sich mal vorstellen, da trägt ein kleines Kind sein Leben lang eine Gerichtsbotschaft Gottes in seinem Namen. Also ich hoffe, hier bei euch heißt keine Ikabod, das wäre ja schrecklich. Ja? Aber das war ja damals so, dass Kinder häufig einen Namen bekamen, um eine bestimmte geistliche Wahrheit auszudrücken, die ganz aktuell war. Ikabod. Und das Dritte, was passiert nach dem Abfall des Volkes, war, dass die Bundeslade Gottes von den Philistern gestohlen wird. Das ist unsere Geschichte. Und ihr müsst wissen, die Bundeslade war ja ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Die Bundeslade, das war ja so eine Kasten mit den Gesetzestafeln. Wir haben gerade die 10 Gebote ja gelesen. Waren einige andere Dinge noch drin, aber im Grunde genommen mit den Engeln dann obendrauf, das sichtbare Symbol, dass Gott unter dem Volk gegenwärtig ist. Und selbst dieses Symbol wird nun von den Philistern gestohlen. Das heißt, wir haben hier in Kapitel 5 ein Volk ohne Gott. Ein Volk ohne Gott. Und lasst es mich offen sagen, ich habe in Deutschland, in der Schweiz und in vielen anderen Ländern langsam auch den Eindruck, dass wir ein Volk ohne Gott geworden sind. Wir haben zwar noch viele christliche Symbole und die Kirchen stehen hier auch noch, aber wir haben Gott vergessen. Und wir haben uns viele andere Götzen gemacht. Und dann ein Tiefpunkt in der Geschichte des Volkes Gottes ohne Gott. Fängt Gott wieder an, mit dem Volk seine Geschichte zu machen. Und das Kapitel 5 des 1. Samuel-Buches. Da ist die Bundeslade also weggeschafft worden und steht nun in einem Götzentempel. Das muss man sich so vorstellen. Die damaligen Götzentempel, auch des Dagons, hatten in der Mitte ein Standbild von Dagon und ringsherum als Trophäen Symbole von anderen Göttern und Götzen, die durch die Philister geschlagen worden sind im Kampf. Also man kann sagen, das war so eine Art, man würde heute sagen, synkretistische Religion, also so eine Religionsvermischung. Ja? Es gab zwar den einen Gott Dagon, aber aus Sicherheitsgründen hat man immer die Trophäen der anderen Religionen noch mit in den Tempel reingestellt. Nach dem Motto, wenn was dran ist, ist ja nicht schlecht, wenn man die anderen Götter auch hat. Übrigens auch so wie heute. Viele Menschen leben ihren Glauben religionsvermischend, ja. Also sie haben so aus allem ein bisschen was, so ein bisschen Yoga, ein bisschen Esoterik und so ein bisschen Buddhismus und so ein bisschen Christentum und so ein bisschen Ich-Religion und Erfolg so vermischen. Und so muss man sich das vorstellen. So, und da passiert jetzt Folgendes. Dann hat man also die Bundeslade damit reingestellt und dann kommen am nächsten Tag die Priester des Dagon in diesen Tempel. Und da ist was Schlimmes passiert. Da liegt nämlich diese Götterstatue des Dagon im Staub. Und der Text scheint zu sagen, dass am ersten Tag die Priester da noch nicht unbedingt sich bei was gedacht haben. Es kann ja sein auch, dass sie dachten, dass vielleicht das Fundament nachgegeben hat oder ein Erdbeben oder was weiß ich, es gibt ja Erdbeben da auch in Israel oder so. Also es scheint den Eindruck zu haben, dass sie noch nicht besonders beunruhigt waren. Und was tun sie an diesem Tag? Sie stellen den Götzen wieder auf. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Das waren ja nicht so kleine Figürchen, hatte ich ja gesagt. Habt ihr schon mal eine 2 bis 3 Meter hohe Steinstatue wieder aufgestellt? Also ihr müsst euch vorstellen, das war ziemliche Arbeit. Aber da hatten die schon ein paar Stunden mit zu tun. Da haben die wahrscheinlich mit Flaschenzügen gearbeitet und mit 30 Mann oder so, bis sie ihren Götzen wieder aufgestellt hatten. Und am nächsten Tag heißt übrigens hier, dass sie sehr früh kamen. Vielleicht haben sie doch schon was gedacht. Kommen sie also wieder in den Tempel. Und da ist das Gleiche passiert. Und da verstehen sie. Denn dieser Götze liegt vor der Bundeslade des Herrn im Staub, mit dem Gesicht auf dem Boden. Und in der Antike war es so, dass wenn der Kaiser kam und der König kam, dann legten sie die Menschen sich in den Staub, mit der Nase in den Staub. Und da haben diese Menschen in Aschdod, diese Heiden, würde man sagen, diese Nichtchristen, die Philister, erkannt, dass sie es mit dem allmächtigen, einzigen Gott zu tun haben, vor dem sogar der mächtige Dagon in den Staub muss. Da haben sie gemerkt, der Gott Israels, der Schöpfer Himmels und der Erde, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist ein allmächtiger Gott. Wenn das unser Volk wieder erkennen würde. Und die Geschichte geht ja noch weiter. Als sie am zweiten Tag kamen, war noch was anderes passiert mit ihrem Götzen Dagon. Der hatte nämlich den Kopf verloren. Das heißt hier in diesem Text, dass das Haupt,
der Kopf abgeschlagen war. Das ist eine grausige Geschichte, nicht? Aber ihr müsst das verstehen auf dem Hintergrund der Zeit. Damals war es so, wenn zwei Völker gegeneinander Krieg führten und eine Armee nun siegreich war, jetzt ist nichts für schwache Nerven, was jetzt kommt, ja, dann wurde dem Hauptmann der Armee, die geschlagen wurde, der Kopf abgehauen. Das kennen übrigens Bibelleser aus zwei anderen Geschichten im ersten Buch Samuel. Eine davon ist sehr berühmt, das ist die Geschichte von David und Goliath. Die kennt ihr ja, David und Goliath. Von der Geschichte David und Goliath gibt es zwei Versionen. Die erste Version ist die Version der Sonntagsschule und des Kindergottesdienstes. Die ist etwas gekürzt. Die geht einfach, dass David mit dem Stein und der Schleuder, erinnert euch, dann den Riesen trifft und er fiel tot um. Und damit ist die Geschichte auch um. Und das ist auch gut so. Aber in Wirklichkeit geht die noch weiter. Und jetzt kommt die Erwachsenenversion. Der David läuft nämlich dorthin, zieht das Schwert des Goliath und schlägt ihm den Kopf ab. Und das war diese Symbolik des vollkommenen Sieges über den Feind, dass die Feinde enthauptet wurden. Eine grausame Sitte in der Antike. Aber wenn wir das verstehen, verstehen wir auch diesen Text. Dann verstehen wir, warum der Dagon den Kopf verloren hatte. Das war das Symbol für die Philister. Die wussten sofort, dass Gott, der Gott Israels, vollkommen gesiegt hatte über den Feind. Und das wünsche ich mir auch heute, dass der wahre Gott über die vielen Götter siegt. Und da gibt es einen Kampf in der Götterwelt, auch heute. Und da gibt es noch was Drittes in unserem Text und das, finde ich, ist das Wichtigste. Und das muss ich erklären. Es heißt nämlich hier, dass der Götze Dagon noch was anderes verloren hatte, nämlich seine Hände. Und es heißt in Vers 4, dass diese Hände auf der Schwelle des Tempels lagen. Und das muss man verstehen auf dem Hintergrund wieder der Zeit. In der Antike war es so, wenn ein Mensch in eine Stadt kam und um Einlass und Asyl bat, dann legte er seine Hände auf die Schwelle des Hauses. Für die Bibelexperten unter uns, wir lesen eine ähnliche Geschichte in Richter 19 von der Frau, die auch ihre Hände auf die Schwelle des Hauses legte. Und indem man das tat, bat man um Einlass, um Asyl, um Aufnahme in dieses Haus. Und versteht ihr jetzt, warum der Götze seine Hände auf der Schwelle des Tempels hatte? Zunächst einmal sagt uns dieses Symbol, dass der Herr des Tempels nicht mehr Dagon war, sondern der Gott Israels. Das heißt, das Namensschild hatte sich geändert von diesem Tempel. Aus einem Götzentempel wird ein Tempel Gottes. Denn sonst hätte er ja gar nicht um Einlass bitten müssen, weil sein eigenes Haus. Also man kann ja schlecht seine Hände auf sein eigenes Haus legen. Es gehört ihm ja sowieso. Also er anerkennt damit, dass Gott der Herr dieses Tempels ist. Und das viel Wichtigere ist, und das ist ja die Gnade in diesem Text. Er bittet um Einlass in das Haus Gottes. Und das finde ich sehr bewegend in diesem Text. Dass wir einen Götzen sehen, der vor Gott niederfällt, um uns anzuerkennen, es gibt nur einen Gott. Der seinen Kopf verloren hat als Zeichen des totalen Sieges im Kampf gegen die Götter, hat Jahwe gesiegt. Und dass dieser Götze sogar noch seine Hände auf den Tempel legt, um Einlass bittet. Und im Grunde genommen ist dieses Symbol die Bitte um Buße und Gnade an den lebendigen Gott. Und genau das fehlt uns heute. Man kann von Dagon sogar noch was lernen. Nämlich, dass es darum geht, dass wir Buße tun und umkehren vor dem lebendigen Gott. Wie ging die Geschichte denn weiter? Wenn wir jetzt weiterlesen würden, dann würden wir sehen, die Philister haben eins gemacht, die haben ganz schnell die Bundeslade wieder zurückgegeben. Es ist fast eine Ironie, diese Geschichte. Die haben natürlich, nachdem das passiert war, sofort die Bundeslade genommen, haben die an Israel zurückgegeben. So nach dem Motto, da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben, das wird uns jetzt zu heiß. Und dann beginnt Gott seine Geschichte wieder mit seinem Volk. Und dann schickt er Samuel, den Propheten, und er hält eine Bußpredigt an das Volk. Und in Kapitel 7 geht die Geschichte gut aus. Da sagt nämlich Samuel zum Volk: Wenn ihr euch wirklich wieder dem Herrn zuwenden wollt, dann werft die anderen Götter und Göttinnen weg. Setzt euer ganzes Vertrauen auf den Herrn und gehorcht ihm allein, dann wird er euch von den Philistern befreien. Kapitel 7, Vers 3. Und genau das ist die Botschaft auch für heute. Wir müssen wieder den Menschen deutlich machen, die Götzen müssen weg. Gott ist konkurrenzlos wichtig. Das erste Gebot, der 10 Gebote, ist wieder hochaktuell. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir müssen unsere Götzen wegschmeißen. Und im nächsten Vers heißt es dann: Da warfen die Israeliten ihre Götterfiguren weg und verehrten nur noch den Herrn. Das ist Erweckung. Das ist Erweckung. Das ist so großes Reinemachen. Das ist so Aufräumen im geistlichen Bereich. Und ich sage euch offen, das steht uns Christen auch gut an. Dass wir vielleicht am Anfang eines solchen Jahres wie 2006 mal aufräumen. Was ist uns wichtiger als Gott? Ist Gott konkurrenzlos wichtig? Götzendienst ist übrigens nicht nur ein Problem von Nichtchristen, sondern auch von Christen. Und damit will ich schließen mit diesem Gedanken. Denn Götzendienst kommt auch im Neuen Testament vor. Als Warnung an die Gemeinde. Wisst ihr, welches der letzte Vers des ersten Johannesbriefes ist? Normalerweise enden die Briefe des Neuen Testamentes ja mit Grüßen. Nach dem Motto, grüßt doch den und den, und die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das sind so die Schlusskapitel oder Verse der Briefe. Es gibt einen Brief im Neuen Testament, der sich total unterscheidet. Das ist der erste Johannesbrief. Der letzte Vers des ersten Johannesbriefes heißt: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und das ist ein Brief, der ist an Christen geschrieben, nicht an Ungläubige, an Christen. Und so hoffe ich, dass wir als Christen aufräumen in unserem Leben. Und ich bete und hoffe, dass Gott auch nochmal Erweckung schenkt in unseren Ländern, dass Menschen ihre Götzen wegwerfen und sich zum wahren Gott hinwenden, dem allmächtigen Gott, und dass wir ihm gegenüber auch in Ehrfurcht unser Leben führen, in Buß und Umkehr ihn verherrlichen, von dem wir gesungen haben: Gott der Allmächtige. Wollen wir beten? Vater, ich danke dir, dass du uns auch solche Texte gibst in der Bibel, die von deiner Größe und von deiner großen Allmacht sprechen. Herr, ich danke dir, dass du der einzige Gott bist, konkurrenzlos, und dass es keine anderen Götter gibt neben dir. Und dass du das so sichtbar und allmächtig auch damals, zur Zeit Samuels, den Menschen offenbart hast. Herr, wir wollen in Ehrfurcht vor dir stehen, wollen vor dir niederfallen, dich anbeten, wollen hoffen und beten, dass dein Sieg auch in unserer Zeit sichtbar wird, in unseren Völkern, und dass es nochmal zu einem Umkehr kommt, auch in unseren Ländern. Aber hilf auch, dass wir in unserem eigenen Leben immer wieder uns neu fragen, was uns das Wichtigste ist. Und Herr, wir wollen jetzt bekennen: Du bist uns das Wichtigste. Du bist uns konkurrenzlos wichtig. Und alles andere ist sekundär. Danke, lieber Herr, dass wir mit dir leben dürfen in dieser turbulenten Zeit. Danke, dass auch für uns diese Hoffnungsbotschaft gilt, dass wir unsere Hände auch vor den Tempel legen dürfen, auf die Schwelle, und dich bitten dürfen: Herr, lass uns ein, dass diese Botschaft auch heute noch gepredigt werden darf, auch in unserer Zeit, dass du vergibst, dass Umkehr nötig ist, dass du ein gnädiger Gott bist. Danke für diese Gemeinde. Ich bitte dich auch um für deinen Segen, für die Zukunft, auch für dieses Jahr, dass du jedem das gibst, was er braucht, dass Menschen hier zum Glauben finden, dass Seelen Frieden bekommen und zurechtkommen. Danke für deine Gegenwart. Amen.